kommen wir draußen noch diese Produktion machen. Kaum zu erwarten. Also jetzt schönen Dank für euren Besuch. Es geht ja hier um eine Buchvorstellung, eine Werbeveranstaltung, also ne, für das Ding auch von kritischen Rückfragen und Quertreibereien abzusehen. Es ist eine reine Werbeveranstaltung für das Buch des Kai-Graf-Verlages Rote Armee-Fiktion, herausgegeben von mir, Joachim Bruhn und von Jan Gerber. Und dieses Buch dieses wirklich sehr schön gedruckte, gut gedachte, fein gemachte Buch von 152 Seiten zum Preis von schlappen 13,50 ne, soll eben gewissermaßen das Buch zur RAF sein. Natürlich gibt es viele, die sich bemüht haben, das Buch zur RAF zu schreiben mit verschiedenem Erfolg. Ich denke, dass dieses Buch hier allen Kriterien einer kritisch-solidarischen Kritik mehr als nur gerecht wird. Es enthält eben einen Beitrag von Jan Gerber mit dem Thema Shalom und Napalm, die deutsche Stadtguerilla als Avantgarde des Antizionismus. Dazu wird Jan nachher einige Punkte ausführen. Ein Beitrag von Uli Krug von der allseits geliebten Redaktion Bahama zum Thema gefühltes Gas, der Mythos der Vernichtungshaft. Ein Artikel von Felix Klopotek, der auch öfter in der Jungle World schreibt, zum Thema der Gegenstaat. Und am Schluss noch einige Reflexionen von Gerhard Scheidt zum Begriff des Terrorismus. Dieses in jeder Beziehung gut gemachte und gut gedachte Buch möchte die Diskussion um die Rote Armee-Fraktion als eine Diskussion führen, de facto über die Rote Armee-Fiktion, also über die Frage, warum eigentlich eine solche gefährliche Erfindung, wie sie Ulrike Meinhof nebenbei, also ihr habt ja, wart wahrscheinlich gestern auch zum Teil bei der Vorlesung von Jutta von Bitfurt, meine, wer war Ulrike Meinhof? Sie war eine halbgebildete, philosophisch vollkommen untalentierte, unbelesene in Sachen etwa Adorno und Marx, wirklich auf dem Niveau von Zipfschul-ABC argumentierende Journalistin, die eben den Journalismus mit der Politik verwechselt hat und nachdem sie durch Zufall in die Illegalität geriet, nichts anderes tat, als diesen Zufall im Nachhinein mit umfangreichen, bombastischen, theoretischen Begründungen zu legitimieren. Diese Begründungen waren auch danach, weil es Rationalisierungen waren, einer bereits vollzogenen Aktion, nicht wie das eigentlich im Marx'schen Kritik-Praxis-Verhältnis zu sein hätte, Reflexionen auf eine künftige Praxis. Und allein schon in dieser schiefen Konstruktion zeigt sich einiges, weswegen die RAF eigentlich, könnte man sagen, gar kein Thema ist einer politischen Reflexion. Dazu wurde es erst gemacht von den Linken, sondern eigentlich ein Thema ist, ich sag mal, von Naturwissenschaft oder von Wetterkunde. Die RAF ist eine Art Unwetter, das sich über der bürgerlichen Gesellschaft zusammengebraut hat. Und daraus ergibt sich, dass man weder verstehen kann, warum diese bürgerliche Öffentlichkeit laufend hysterische Tobsuchtsanfälle bekommt, wenn einer ihrer Charaktermasken abstürzt, noch dass man verstehen kann, warum dieses Abstürzen und auch Abschießen von Charaktermasken als eine revolutionäre Tat begriffen wird. Klar ist ja, ne, niemand würde einen Bergmann, der qua Beruf das Berufsrisiko eingeht, eine Staublunge zu kriegen, niemand würde deswegen einen öffentlichen hysterischen Tobsuchtsanfall kriegen oder gar die Fundamente unseres Staates bedroht sehen. Das politische Attentat ist aber für den Politiker das, was die Staublunge für den Bergmann ist. Ein einfaches, ganz normales Berufsrisiko. Und dieses Berufsrisiko des Politikers anders zu werten als das des Bergmanns, das könnte man nun im gewissen Sinne Ausdruck einer Klassengesellschaft nennen. Nun ist es so, dass ja die Herrschenden selber sich bemüht fühlen, diesen Naturcharakter ihres eigenen Seins wegzulügen. Sie tun so, als wäre das Herrschen und das Ausbeuten nicht mit gewissen Risiken verbunden, weil ja an der Spitze des Staates nur Menschen stehen, die wie einmal Corinna Ponto, Tochter des Jürgen Ponto, ich habe hier eine Zeitschrift, die hat den schönen Titel Dresdner Banker, das ist das interne Mitarbeiterorgan der Dresdner Bank, da gab es vor kurzem in Frankfurt eine Trauerfeier für Jürgen Ponto, da hieß es dann hier, Jürgen Ponto Schlagzeile. Großer Bankier mit Weitsicht und Humor. Also die Charaktermasken, die uns regieren, statten sich aus mit psychologisch rekonstruierbaren Eigenschaften. Es ist die Rede davon, man würde Ponto aus heutiger Sicht als einen sehr authentischen Menschen bezeichnen. Also es kommen hier die übelsten Qualifikationen aus der esoterischen Psychologie wieder. Ein sehr authentischer Mensch. Ne? Und dass er in seinem Leben unter anderem einen Kriegsdienst in Russland leistete, bei dem er schwer verwundet wurde und 1944 das Studium der Rechtswissenschaften begann, das kommt hier so zwischen den Zeilen und scheint nicht weiter relevant. Also die Herrschenden statten sich selber mit einer ganzen Reihe psychologischer Eigenschaften aus, die dazu dienen sollen, dass wir sie ungeheuer bewundern für eben ihre Authentizität. Und einer, der es da ganz weit gebracht hat, also man muss ab und zu mal Memoiren von Politikern lesen. Was mir besonders gut gefallen hat, ist hier von Peter Hartz das Buch Macht und Ohnmacht. Das klingt schon stark nach Schicksal, nach Krieg und Frieden. Und da wird er jetzt gefragt, Frage an Peter Hartz: Sie kommen aus dem Arbeitermilieu. Sie sind ehrgeizig, Sie wurden Topmanager, Sie sind links und katholisch. Sie sind Gewerkschafter und Arbeitgeber zugleich und Reserveoffizier. Wie passt das alles zusammen? So die Frage an Peter Hartz. Jetzt die Antwort von Peter Hartz. Das alles scheint nur an der Oberfläche gegensätzlich, verträgt sich aber sehr gut bei einem geradlinigen Charakter. Wenn man die 10 Gebote anerkennt, wenn man zu den Dingen steht, die man entscheidet und umsetzt, wenn man sich immer wieder darum bemüht, in seinen Funktionen ein gutes Beispiel zu geben, dann lösen sich alle Gegensätze auf. Vor allem aber dann, wenn einem an den Menschen gelegen ist. Ich möchte jetzt vielleicht in der Diskussion erst nachher, das erfüllt ja eben den Tatbestand, den Marx, der ja auch ein guter Jurist war, mit dem Begriff der Charaktermaske umschrieben hat und zeigt eben auch, dass an der Spitze des Staates das gleiche Unbewusstsein herrscht wie an der Basis und dass diejenigen, die bereit sind, auf diese Spitze vorzurücken, Charaktermaske sind, die eben ein bestimmtes Risiko auf sich nehmen. Und wenn dann diese Leute noch, wie etwa vor kurzem hier, feierte die Aktivitas als Herrenverband und Gesamtvorstand der Peneler-Verbindung Teutonia 1842 zu Rastatt, den Todestag eines ihrer prominentesten Mitglieder. Dieses Mitglied hat den berühmten Satz gesagt, am Ende wird der Freiheitswille jede Fessel der Gewalt zerbrechen. Wer war es? Dr. Hans-Martin Schleyer. Am Ende wird der Freiheitswille jede Fessel der Gewalt zerbrechen. Wer also tatsächlich diesen Herrschaftszynismus an den Tag legt, braucht sich nicht zu wundern. Und tatsächlich behandelt die bürgerliche Nationalökonomie diese Frage auch ganz, ganz nüchtern. Es gibt jetzt neuerdings von dem ökonomischen Department der Uni Schweiz für Zürich verschiedene Papiere mit Überschriften Why Kill Politicians? A rational Choice Analysis of Political Assassination. Also was ist der spieltheoretisch formulierte objektive Grund, Politiker umzubringen oder leben zu lassen? Und da zeigt sich eben, je mehr ein Politiker von seiner objektiven Aufgabe, Charaktermaske zu sein, abweicht, umso mehr setzt er sich der Gefahr aus, ermordet zu werden, weil derjenige, der ermordet, tatsächlich denkt, die Politik hinge von dieser konkreten Person ab. Wenn aber Politiker diesen Eindruck erwecken, dann können sie ja nicht Demokraten sein, weil Demokratie heißt, dass im Prinzip jeder Beliebige eine bestimmte Stelle besetzen kann. Und weil das so ist, wird eine Demokratie falsch handeln, die für den polizeilichen Schutz ihrer Politiker auch noch extra Geld aufwenden würde. Sondern das führte dazu, dass eben genau die Politiker als die nicht austauschbaren behauptet werden, die sie ja in Wirklichkeit überhaupt gar nicht sind. Und man kann nun sagen, dass eine der zentralen Schäden, die Aktion der Roten Armee für das revolutionäre Projekt mit sich gebracht hat, eben diesen magischen Begriff der Charaktermaske gewissermaßen gründlich zu ruinieren, ne, indem getan worden ist, als seien diese konkreten Personen, wie in einer Art feudalen Herrschaftssystem quasi, durch ihre personalen Qualitäten ausschlaggebend für den konkreten politischen Verlauf. Warum das so ist, möchte ich in einem späteren Teil noch ganz kurz ansprechen. Jetzt möchte ich nur kurz sagen, eben es gibt diese drei Möglichkeiten, über die RAF zu sprechen. Die eine ist eben, man betrachtet die RAF als ein Naturereignis. Ein Tsunami mag furchtbar sein, richtig darüber aufregen kann man sich nicht, weil er kein schuldhaftes Versagen vor sich liegt. Oder man kann das eben psychologisierend betrachten. Man kann etwa über die drittklassige halbgebildete Marxistin Ulrike Meinhof, kann man noch als viertklassig überhaupt nicht gebildete Biografin Jutta Ditfurth auch noch ein Buch schreiben und kann das Ganze eben endgültig auf reine Kolportage herunterziehen und kann eben ein Buch schreiben, das auch in der bunten gedruckt werden könnte, Ulrike, ein deutsches Frauenleben. Und wenn man etwa bestimmte Passagen sich hier anguckt, ne, dann heißt es etwa, ist diese Stelle mit der Badewanne, ist eine Stelle, also es ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, wie in der Bunden auch, ne? Luther war immer dabei, die Barfußhistorikerin hat nicht nur überall geklingelt, wie sie gestern gesagt hat, sondern sie hat auch überall hinterm Vorhang gelegen, wenn die anderen in den Betten waren. Ich lese mal hier eine Passage vor. Liebesbeziehungen zu Menschen außerhalb der RAF waren aus Sicherheitsgründen kaum möglich. In einer kleinen Gruppe, die verfolgt wurde, unter großem Druck stand, gab es unerfüllbare Bedürfnisse. Besonders allein fühlten sich oft die, die keine Zweierbeziehung hatten. Gudrun Enzlin und Andreas Bader hatten die am längsten dauernde Liebesbeziehung. Manchmal, wenn sie abends nebeneinander im Bett lagen, die Decke bis unter das Kinn hochgezogen und sich müde und zärtlich unterhielten, fühlten sich die anderen umso einsamer. Das, also so schreibt dann, so schreibt etwa wahrscheinlich die bunte Illustrierte, wenn jetzt die Inken mit dem Günther das macht, was die Cecilia gerade mit dem Nicolas Sarkozy gemacht hat, ne, und sie dann praktisch die CDU zugunsten eines Porsche-Managers verletzt, ne, dann fühlen sich andere umso einfacher. Und solche Stellen gibt es in diesem Buch nicht zufällig einige. Kein Wunder, jeder entspannt sich eben anders. Ulrike Meinhof, Zitat, badete gerne stundenlang. Jutta Ditfurth schreibt eben gerne eine Meinhof-Biografie. Dieses Machwerk liegt noch unter dem Niveau dessen, was sich ein bürgerlicher Geschichtswissenschaftler überhaupt jemals trauen würde, weil die bürgerliche Geschichtswissenschaft immerhin, wenn auch keine Geschichtsphilosophie, so doch ein ausgeprägtes Methodenbewusstsein pflegt, wo eine solche Terror-Soap überhaupt gar nicht möglich war. Dem entspricht natürlich, und jetzt kommt der Bogen zurück auf die RAF als ein politisches Phänomen, dem entspricht natürlich, dass in diesem Buch, ne, vielleicht höchstens 2, 3, 4 Seiten gehandelt wird von den eigentlichen politischen Themata, von der eigentlichen politischen Programmatik der RAF. Über den Punkt, wie Jutta Ditfurth den Antisemitismus der RAF weglügt, wird bestimmt noch Jans ein oder anderes sagen nachher. Jedenfalls resümiert sich diese Nullkritik. Man könnte sagen, eigentlich schreibt Jutta Ditfurth in der Gestalt der Meinhof ihre eigene Idealbiografie. Eigentlich ist das Leben, das sie Ditfurth gerne geführt hätte, zumindest folgert das daraus in der Definition, worin sie ihre politische Kritik an der RAF zusammenfasst. Sie sagt, die RAF sei eine Avantgarde ohne Erdung gewesen. Originalzitat. Eine Avantgarde ohne Erdung, also ohne Bodenkontakt, ohne Verwurzelung und so weiter. Und man könnte sagen, dass Jutta Ditfurths gesamte Tätigkeit als grüne Vorstandsvorsitzende in den 80er Jahren eben das Gegenbeispiel einer Avantgarde mit Erdung, also eine Avantgarde auch mit sehr viel Blut und Bodenwurzel verhaftet halt. Man denkt nur an ihren Freund Baldur Springmann und ähnliche Charaktere.
Mit dem war sie nie befreundet.
Bitte?
Mit dem war sie nie befreundet.
Bei einer Partei gilt eigentlich irgendwie Paragraph 129a, Bildung einer ökoterroristischen Vereinigung, da muss ein individueller Tatbeitrag nicht mehr nachgewiesen werden. Ne? Und die Unfähigkeit zur politischen Kritik, zur Aufnahme dessen, was hier tatsächlich an Begründungen vorgelegt worden ist, das zeigt eben die bürgerliche und die Methode der bürgerlichen Historiografie aus. Man könnte ja auch so argumentieren, wie kann es sein, dass ein Revolutionsversuch startet, 20, 30 Jahre nach dem Nazifaschismus, der sich ganz und gar in diesem alten leninistischen Schema einer Vermittlung von Theorie und Praxis bewegt und damit eigentlich eine typische intellektuelle Ideologie bedient, eine Ideologie, wo der Intellektuelle als Weltkind in der Mitte zwischen Theorie und Praxis, zwischen Klasse an sich und Klasse für sich, gewissermaßen einen archimedischen Punkt findet und sucht, indem er sich als der eigentliche Souverän darstellt, allerdings in einer Gesellschaft, in der die Dialektik von Klasse an sich und Klasse für sich eben durch den Nazifaschismus, durch die Verwandlung einer Gesellschaft in ein geschlossenes Mordkollektiv gründlich außer Kraft gesetzt wird. Warum also dieses Theorie-Praxis-Modell, das von Anfang an eine politische Simulation begründet und von Anfang an ein Verdrängungsunternehmen ist. Es stimmt ja nicht, wie Ditford in ihrer Biografie sagt, Ulrike Meinhof habe Theodor W. Adorno immer für den ungekrönten König der deutschen Studentenbewegung gehalten. Richtig ist vielmehr, dass Ulrike Meinhof von der kritischen Theorie vielleicht die Buchumschläge zur Kenntnis genommen hat, aber tatsächlich die kritische Theorie als eine Kritik an der bürgerlichen Erkenntnisleistung, an der bürgerlichen Vermittlung, an der bürgerlichen Politik niemals aufgenommen hat, weil von Anfang an es in dem Schema des Aufgreifens des Marxismus, Leninismus im Untergrund gehandelt wurde. Und dass dieser Marxismus-Leninismus von Anfang an die Bedingung der Möglichkeit einer antisemitischen Projektion ist, ist auch klar. Oft wird ja behauptet, Wolfgang Kraus von Hamburger Institut für Sozialfälschung hat es in die Welt gesetzt, dass die Tupamaros West-Berlin in ihrem Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindehaus 68, ne, das sei eigentlich die Geburtsstunde des linken Terrorismus. Das stimmt ja schon irgendwie, nur gibt es noch einen Schritt vorher und das und der schon Schritt vorher entlarvte irgendwie, dass es sich bei der RAF unmöglich von Anfang an um einen materialistischen Revolutionsversuch handeln konnte, nämlich der Versuch in Frankfurt das Kaufhaus anzustecken. Da wurde sehr früh, fast zeitgleich, von französischen Situationisten um Guy Debord und anderen bemerkt, wer ein Kaufhaus ansteckt, der kann kein Kommunist sein, weil Kommunist ist nicht die Zerstörung der Ware, sondern die allgemeine Aneignung des Reichtums. Nicht abfackeln, sondern verteilen. Bereits in ihrer allerersten Aktion macht sich ein ganz verbissener, kleinbürgerlicher, protestantischer Pietismus breit, der eher auf Askese, Reinheit und Moral. Und Askese, Reinheit und Moral heißt immer Säuberung derjenigen, die als das Gegenteil halluziniert werden, geht statt auf Aneignung des Reichtums, wie diese Anhänger von Guy Debord zu Recht sagen. Das ist ein Punkt, der immer und immer wieder in allen Biografien vorkommt. Dieses verbissen, kleinbürgerlich, luxusfeindliche, fast schon BDM-Mädchenhafte in dieser psychische Tour. Ich lese noch einmal vor aus einer Autobiografie von Inge Fied, eine besonders widerliche Erscheinung. Da heißt es, nach einer Reise, die sie unternahm, nach Nordafrika, Zitat Inge Fied, zurück kam ich völlig verwandelt, erbittert, empört und nicht mehr bereit, auch nur ein Jota auf die verlogenen Rechtfertigungen der Eliteländer und ihrem fortdauernden Parasitentum an den arm gehaltenen Ländern zu geben. Sie reinigte ihre Kreuzberger Wohnung. Ich zitiere weiter, ich wollte Klarheit, Eindeutigkeit, Einfachheit. Ich mied die Kaufhäuser, die Luxusstraßen. Sie ekelt mich an, der Überfluss ist obszön. Diese lustfeindliche, luxusfeindliche, antikommunistische Haltung gegenüber dem Reichtum zieht sich als eine Prägung durch und hat sie sich eben schon längst vor dem, auch jetzt nicht der RAF direkt zuzurechnenden Anschlag aufs jüdische Gemeindehaus in Berlin, in der Kaufhausbrandstiftung manifestiert und geht dann immer weiter. Dann ist es natürlich überhaupt kein Wunder, dass diese dass dieser verdruckste Pietismus irgendwann natürlich auch sich als Judenhass und als Antisemitismus ausdrücken muss. Ulrike Meinert hatte als halbgebildete Stalinistin natürlich nie Adorno gelesen, hatte also auch nie eine materialistische Theorie und Würdigung des Reichtums zur Kenntnis genommen, hatte auch nie zur Kenntnis genommen, warum in der bürgerlichen Projektion das Judentum als Reichtum ohne Arbeit und als Luxus ohne Schweiß aufkommt. Dann kommt es in der nächsten Wendung, und das ist natürlich in der Geschichte des Marxismus, Leninismus und Stalinismus eine immer wieder anzutreffende Erbschaft, dann kommt natürlich in der nächsten Wendung der antijüdische Hass, und das stimmt eben auch nicht, wie Jutta Ditfurth sagt, dass es in dem Schaffen von Ulrike Meinert nur eine einzige Stelle gibt. Das Ganze ist nun, wenn man so will, einfach nur eine Seitengeschichte, eine bestimmte Artikulation des nach 68 durch die linken Intellektuellen in ihrem Revolutions- und Aufklärungsverrat eingeschlagenen Weges in den Marxismus, Leninismus und ihre Okkupation dieser Vermittlungsstellung. Nebenbei ist dieses Argument jetzt nicht nur ein Argument, das von der kritischen Theorie her zu machen wäre, sondern es finden sich durchaus in der intellektuellen Kritik der Rätekommunisten, etwa bei Anton Pannekoek und bei Carlo Brendel und bei anderen, finden sich Aussagen, die genau dieses vermittlungssüchtige, sich selbst zur Herrschaft ermächtigende der bürgerlichen Intelligenz, die nie zu einer Kritik der eigenen Erkenntnisfähigkeit kommt, aufweist. Also in dem Punkt kann man sich auch noch auf andere Traditionen der Kritik berufen. Und in dem Maße nun, wie die RAF die einmal getroffene Entscheidung mit dem Denken der Zeit, also diesem Vermittlungsdenken, zu rechtfertigen sucht, arbeitet sie immer mehr die antisemitischen Konsequenzen dieses marxistisch-leninistischen Weltbildes heraus und kommt eben, aber das ist dann das Thema, das Jan darstellen wird, kommt dann eben nach und nach darauf, den Judenhass nicht nur innergesellschaftlich, sondern auch in seiner geopolitisch nach außen als Antizionismus gewendeten Darstellungsform zu betreiben. Den Punkt, auf den ich abschließend eben Wert legen möchte, ne, ist, dass dieses Theorie-Praxis-Schema, was 68 zum Common Sense aller Fraktionen, sämtlich aller Fraktionen, von Trotzkisten über die Jusos und so weiter, aller Fraktionen der Revoltbewegung gehört, dass dieses Theorie-Praxis-Schema keineswegs so harmlos pragmatisch ist, wie es immer tut, weil eben in der Mitte der beiden Pole ein drittes der Vermittlung gesetzt werden muss. Und dieses dritte der Vermittlung ist eben historisch gewesen die proletarische Partei. Die proletarische Partei, die sowohl an der Klasse an sich partizipiert, wie am Bewusstsein der Klasse für sich arbeitet und in der Vermittlung die konkrete empirische Arbeit der Klasse wie ein kleiner Proletstaat nach Maßgabe proletarischer Kaiser eben manipuliert und darstellt. In diesem allgemeinen Weltbild ist die RAF nur eine bestimmte Artikulation, aber auch nur die einzige Artikulation, die sich überhaupt, denke ich, lohnt, einer auch solidarischen Kritik zu unterziehen, insofern ja die Frage ist, was bleibt nach dem objektiven Ausfall jeder Dialektik von Klasse durch den Nazifaschismus, durch den Einbau der deutschen Arbeitskraft ins Mordkollektiv, was bleibt überhaupt noch für eine Begründung emanzipativer Praxis oder Kritik? Und die RAF hat in ihrer Einsamkeit vielleicht ähnlich wie der größte deutsche Revolutionär Johann Georg Elser, der Hitler-Attentäter von 1939 durchgeführt hat, die RAF hat in ihren klarsten Momenten versucht, das Problem einer Vernunft ohne objektive Rückversicherung, eine solche Vernunft auszuarbeiten. Und in dieser Vernunft allerdings hätte sie all das, was sie tat, nicht tun können. Jedenfalls ist es kein Zufall, letzter Satz, kein Zufall, dass die RAF in ihren Schriften wie Konzept Stadtguerilla und Waffenkampf in Europa alle möglichen Landguerilleros zitiert, Tupamaros, Maus, Bauernarmee, was weiß ich, rauf und runter, Clausius hatten sie schon weniger gelesen, dass sie aber niemals auf diesen Johann Georg Elser, den Hitler-Attentäter von 1939, referieren und vielleicht versucht hätten, ihr Revolutionsproblem, da wo es ernst war und nicht nur lutheranischer Askese waren, ne, es aus diesem Problem zu beziehen. Und wir haben versucht, in dem Buch teilweise diesen Punkt, von dem aus allein eine Subjektivität zu gewinnen ist, damit eine Verantwortlichkeit zu gewinnen ist, damit eine Reflexion zu gewinnen ist, diesen Punkt, diesen archimedischen Punkt zu kritisieren. Denn es ist klar, weder nach der Seite dieser Dittfurtschen Kolportage ergibt sich irgendwo ein Punkt, wo die Ulrike Meinhof wirklich als Subjekt ihrer selbst und damit auch als kritikfähig und kritikwürdig zu bezeichnen wäre. Hier ist sie einfach nur letztendlich das Kind ihrer Mutter und das war es dann auch gewesen. Und ein Kind seiner Mutter ist letztendlich einer strikten Kritik nach Wahrheitskriterien nicht zugänglich. Dieser Punkt der Verantwortlichkeit muss in der Kritik an der RAF wiedergewonnen werden und er kann, glaube ich, nur wiedergewonnen werden, wenn das Problem der absoluten Einsamkeit ohne jede Rückversicherung nicht als ein Wahnverhältnis denunziert wird, sondern als die zumindest formelle Chance einer wahrhaftigen Erkenntnis. So, und damit habe ich, glaube ich, erstmal das soweit, ohne dir allzu viel vorzugreifen, hoffe ich, dargestellt. Und Jan, bitteschön.
Okay, vielen Dank. Ja, bevor ich damit beginne, den Weg der Roten Armee-Fraktion oder der Roten Armee-Fiktion vom Protest zum Pogrom nachzuzeichnen, will ich nochmal ganz kurz an diesen Werbeblock vom Jochen anschließen und ihn auch gleichzeitig beenden. Der Jochen hat nämlich in der ihm eigenen Bescheidenheit ganz unterschlagen, dass nicht nur Beiträge von mir, von Uli Kuh, Felix Klopotek und Gerhard Scheidt in diesem Buch sind, sondern auch zwei von ihm selbst. Das möchte ich hier nachholen. Okay, ja, und dann möchte ich natürlich auch ein zweites Buch hinweisen, das ist vor zwei, drei Jahren erschienen, beim letzten großen RAF-Jubiläum, das einem ja alle paar Jahre beschert wird, und zwar ist es von Emile Marenson, Stadtgerilla und soziale Revolution. Dieses Buch ist eigentlich eine der ersten kritischen Auseinandersetzungen, wirklich kritischen Auseinandersetzungen, die sich von dem, was Jochen gerade skizziert hat, abheben. Eine der ersten wirklich kritischen Auseinandersetzungen mit der Roten Armee-Fraktion, und dieser Marenson stammt eben aus dem bereits vorhin erwähnten Umfeld der Situationistischen Internationale um Guy Debord und andere. Das ist wirklich sehr lesenswert, kann ich sagen. Es hat ein tolles Vorwort und ja, die Neuauflage ist nicht ganz so toll gedruckt wie die erste Auflage, aber da hätte jeder eher zugreifen müssen. Das ist noch viel gut. Historische Jubiläen, wie wir sie ja alle Jubeljahre erleben können, diese historischen Jubiläen erinnern in der Regel an große Schauprozesse oder an die großen amerikanischen Gerichtsfilme der 80er Jahre. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Anklage und Verteidigung treffen recht dramatisch aufeinander. Sie legen mit großem Gestus die Beweise vor und sie versuchen, die Geschworenen durch mitreißende Plädoyers auf ihre Seite zu ziehen. Am Ende des Ganzen, am Ende dieser Veranstaltung, urteilt das Hohe Gericht dann in der Regel zwar so, wie es die herrschende Klasse vorgibt. Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, wurde das Publikum dann allerdings im besten Fall oder unter Umständen gut unterhalten und im besten Fall sogar mit neuen Erkenntnissen beliefert. In dem Fall, über den wir jetzt sprechen, im Falle der RAF und im Fall des bewaffneten Kampfes, ist allerdings alles in der Regel ganz anders. Die regelmäßig wiederkehrenden Jubiläen des Deutschen Herbstes, die regelmäßig wiederkehrenden Jubiläen der Baderbefreiung und was es dort alles gibt, das Ganze erinnert nicht an eine Verhandlung von einem Supreme Court, das erinnert nicht mal an Matlock, nicht mal an Perry Mason und Ähnliches, sondern das ganze Zeug, das man in dieser Zeit lesen darf und muss, erinnert an eine Mischung aus TV-History, Lindenstraße und Standgericht. Ich habe mal einige Beispiele herausgesucht, die alle aus dem letzten Jahr, aus der Zeit des letzten Jubiläums des Deutschen Herbstes stammen. Der Spiegelautor Michael Sontheimer wollte in den Morden der RAF den Vernichtungskrieg der Wehrmacht wiedererkennen und empörten sich darüber, dass die ehemaligen RAF-Mitglieder über ihre Aktionen genauso konsequent schweigen würden wie, Zitat, wie ihre Väter über die Kriegsverbrechen an der Ostfront. Der Ex-Kanzler Helmut Schmidt, also der eiserne Kanzler des deutschen Herzens, dieser Mann warf der RAF in einem Zeitinterview im, ich weiß gar nicht von wann das genau ist, in einem Zeitinterview vom Oktober, glaube ich, der RAF von all den Dingen, die man ihr vorwerfen kann, ausgerechnet Amoralität vor. Und das nur kurz nachdem er selbst, nur kurz nachdem Schmidt selbst stolz auf seine Kriegserfahrungen, auf seine Abschüsse amerikanischer Flugzeuge als deutscher Flaggoffizier und auf seine Entscheidung, Hans-Martin Schleyer nicht auszutauschen, verwiesen hatte. Und Markus Kriescher, ein Nachwuchsjournalist vom Fokus, dieser Markus Kriescher konnte sich die Taten der RAF nur als Folge von Drogenmissbrauch und schwerer Persönlichkeitsstörung vorstellen. Eine etwas längere Passage mit Auszügen, weil es einfach zu schön ist. Der Schleyer-Entführer Willi Peter Stoll, so schrieb Kriescher, habe seiner Ärztin schon in jungen Jahren von ständigen Kopfschmerzen, Versagensängsten, Konfliktscheu und Haltlosigkeit berichtet. Ich weiß nicht, was ich will. Ende der 60er Jahre begann Stoll schließlich Drogen zu nehmen. Haschisch, Marihuana, LSD. Das Rauschgift griff die Nerven an. Also wie gesagt, man merkt schon, das ist diese Psychologisierung, von der Jochen vorhin auch schon gesprochen hat. Dieses Rauschgift griff also die Nerven an und diese Mischung aus Kopfschmerzen, aus Versagensangst, Haltlosigkeit und Nervenleiden aufgrund von Drogenmissbrauch führten Stoll dann nach Ansicht Kriechers schließlich zur RAF. Hier wurde der einst ruhige, sensible und beinahe zu weiche Stoll, das ist alles O-Ton Fokus, hier wurde der einst ruhige, sensible und beinahe zu weiche Stoll zum harten Mann, der bei der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten in einen Blutrausch geriet. Kurz darauf wurde Stoll dann bei dem Versuch, ihn festzunehmen, erschossen und die Polizei fand auch seine Wohnung in Düsseldorf. Darum ein letztes Zitat, was sie dort in dieser Wohnung fand und was sich dieser Mann, dieser Journalist als den ultimativen Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung vorstellt. Sie, also die Polizei, entdeckte das übliche Rüstzeug eines Terroristen. Pistolen, Perücken, Stadtpläne und Funkgerät. Auf dem Bettkasten fand sie auch zwei Knuddeltiere aus Stoff. Ein grünes Nilpferd und ein Mäuschen. Zitat Ende. Diese Beispiele sollen genügen, um zu zeigen, wenn es um die RAF geht, wenn es um den bewaffneten Kampf geht, dann werden die abgedroschensten Gerüchte, Geschichtchen und die banalsten Skurrilitäten als schlagender Beweis und als taufrische Erkenntnis ausgegeben. Statt ausgefeilter Plädoyers bekommt das Publikum das Gestammel untalentierter Laiendarsteller geboten, die Zeuge, Ankläger und Richter in einem sind und die Gewaltenteilung ist aufgehoben. Es herrscht also mit anderen Worten die unumschränkte Diktatur des gesunden Menschenverstandes, der die Krankheit selbst ist, das heißt bösartig wie keine Ideologie. Auf die Verteidigung dieser Geschichten kann dementsprechend verzichtet werden. Und zwar aus einem sehr einfachen Grund, zwar aus einem guten Grund, denn die Epoche, in der Tausende zum Vietnamkongress nach Berlin fahren, weil sie es für die Pflicht des Revolutionärs hielten, die Revolution zu machen, der Bilder vom Vietnamkongress kennt, der weiß, dass hinter dem Podium ein sehr großes Transparent hing, auf dem stand, es ist die Pflicht des Revolutionärs, die Revolution zu machen. Diese Epoche also, in der Tausende zu diesem Kongress fuhren, weil sie glaubten, dass das stimmt, was auf diesem Transparent steht. Die Epoche, in der Tausende glaubten, dass der Linken, wie es im Aufruf zu diesem Kongress hieß, dass der Linken nicht so sehr die Waffe der Kritik als die bewaffnete Kritik offen steht. Diese Epoche ist längst vorbei. Die inzwischen arrivierten SDSler, die inzwischen arrivierten Haschrebellen, Freudomarxisten, Ehrenproletarier und so weiter, wollen inzwischen schon immer alles besser gewusst haben. Das Dumme an ihrer Aussage, wir haben das alles schon immer besser gewusst, ist, sie haben damit nicht einmal ganz Unrecht. Denn kaum hatte die RAF damit begonnen, die Forderungen, die die Wortführer der Protestbewegung, also Dutschke, Enzensberger, Hollemann und Co. 1968 als anonymes Autorenkollektiv in der Konkret erhoben hatten, in die Tat umzusetzen, kaum hatte die RAF also damit begonnen, die Gewalt in den Metropolen zu entfachen, wollten es alle plötzlich nicht mehr so gemeint haben. die Freunde des bewaffneten Kampfes, die es um 1968 zu Tausenden gab. Diese Freunde des bewaffneten Kampfes verschwanden in ihrer absoluten Mehrheit, verschwanden in ihrer übergroßen Mehrheit schon mit dem Beginn des bewaffneten Kampfes. Am Anfang war es noch so, dass sie der Meinung waren, dass die Zeit noch nicht reif ist. Dann wollten sie alle in K-Gruppen und das Proletariat agitieren und gemeinsam auf die allgemeine Erhebung des Proletariats warten. Und am Ende entdeckten sie die FDGO, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, für sich. Als Rudi Dutschke im November 1974 am Grab von Holger Mainz die Faust hob und sein berühmtes Holger, der Kampf geht weiter, in die Kamera schmetterte, das ist sicherlich bekannt, bei dieser Beerdigung von Holger Mainz sind die ganzen Vordenker oder sehr viele der Vordenker der Protestbewegung an diesem Grab vorbeiflaniert und haben irgendwas reingeworfen, haben irgendeinen Spruch in die Kamera gesagt. Und Dutschke rief dort mit geballter Faust in seine Kamera: Holger, der Kampf geht weiter. Als Dutschke also im November 1974 am Grab von Holger Mainz die Faust erhob und Holger, der Kampf geht weiter, in die Kamera rief, rief er damit inoffiziell zur Gründung der Grünen Partei auf. Das Erbe von 1968 sollte fortgeführt werden, nur eben wie die vier Säulen des grünen Selbstverständnisses halten: ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei, vor allem aber im Bundestag. Aus Anlass des Deutschen Herbstes, also gut drei Jahre später, erklärte Dutschke dann schon, dass er die Vertreter der herrschenden Klasse den parlamentarischen Möglichkeiten gemäß bekämpfen wolle. Das sozialistische Büro, dem Dutschke kurz vorher beigetreten war und das nach 1979 ebenfalls in die Grüne Partei hinein erodierte, dieses sozialistische Büro wies die RAF zur gleichen Zeit, und das ist das Interessante, nur kurz nachdem es selbst einen riesengroßen Antirepressionskongress veranstaltet hatte, an dem ca. 20.000 Leute teilnahmen und der als eines der zentralen Themen die Berufsverbote thematisierte. Dieses sozialistische Büro wies die RAF also kurz nach dem Kongress darauf hin, dass, Zitat, die Bewegungsfreiheit sozialistischer Tätigkeit sehr wohl vom Grundgesetz gedeckt ist. Zitat Ende. Angesichts solcher Aussagen, angesichts des Glaubens, dass die Bewegungsfreiheit sozialistischer Tätigkeit sehr wohl vom Grundgesetz gedeckt ist, angesichts solcher Aussagen wird es wohl für immer ein Rätsel bleiben, wie Johannes Agnolis Transformation der Demokratie, eines der dezidiertesten staatskritischen Bücher, wie dieses Buch immer wieder als die Bibel der ABO bezeichnet werden kann. Wenn die Protagonisten der Protestbewegung Agnoli tatsächlich gelesen haben sollten, was ich selbst bezweifle, wenn sie ihn tatsächlich gelesen haben sollten, dann hatte seine Staatskritik für sie eine ähnliche Funktion wie die marxische Kritik der politischen Ökonomie für die Wirtschaftswissenschaftler der DDR, für die Leute also, die, als würden sie die blauen Wände, die sie in ihren Schrankwänden alle stehen hatten, nicht lesen können, sich immer wieder nicht als Kritiker der politischen Ökonomie bezeichneten, sondern als politische Ökonomen. Wenn die Leute, die in der Protestbewegung aktiv waren, also Agnoli tatsächlich gelesen haben sollten, dann war seine Staatskritik eher Gegenstand der Abwehr. Bei dieser Abwehr der agnolischen Staatskritik war auch die RAF keine große Ausnahme, denn die RAF ging zwar auf Distanz zum Parlamentsfetisch der späten Dutschkes, des sozialistischen Büros oder auch der Grünen. In Sachen Staatsfetischisierung, in Sachen Staatsfetischismus war die RAF allerdings so etwas wie der ideelle Gesamtlinke. Die RAF, so schreibt Felix Klopotek in seinem Aufsatz in diesem Buch, die RAF war der Gegenstaat, der dem Souverän sein Gewaltmonopol entgegenstellte und den Anspruch auf sein ureigenes Recht erhob, Gefangene zu nehmen und über sie zu richten. Wie ein alternatives Bundesverfassungsgericht definierte die RAF dementsprechend, was das Volk ist, wer dazugehört und wer nicht. Wie nach einer formellen Kriegserklärung zwischen Staaten legte die RAF fest, wer Zivilist und wer Kombattant ist. Und wie ein kleines Bundesfinanzministerium sprach die RAF von, Zitat, von Abgabeverpflichtungen für Gemeinschaftseinrichtungen, die den Ausbeutern auferlegt werden sollten und deren Erfüllung die proletarischen Milizgruppen, ergo die RAF, übernehmen und überwachen sollten. Ganz in diesem Sinn beanspruchten Bader, Enslin, Raspe, Meinung und Co. nach ihrer Verhaftung den Status als Kriegsgefangene für sich. Ganz in diesem Sinn, ganz autoritärer Staat im Wartestand, bezeichnet die RAF den umgebauten Einbauschrank, in den sie Hans-Martin Schleyer sperrte, als Volksgefängnis. Und ganz in diesem Sinn war der Ton ihrer Erklärungen, wie Hans-Magnus Enzensberger das mal in seinen besseren Tagen formuliert hat, militärisch knapp, die Terminologie phrasenhaft, der Satz auch bürokratisch. Während sich die RAF im Hinblick auf den Staatsfetischismus und jetzt greife ich etwas auf, was Jochen in seinem Vortrag schon kurz oder länger angedeutet hat, während sich die RAF also im Hinblick auf den Staatsfetischismus tatsächlich nicht sonderlich von der restlichen Protestbewegung unterschied, hatte sie mit etwas anderem schon in ihrer ersten und letzten Erklärung abgerechnet. Im Konzept Stadtguerilla, das trotzdem noch unvergleichlich weniger gewinnbringend zu lesen ist als beispielsweise die verstreuten Interviews Durruttis oder die Instruktion für den Aufstand von Blanqui. In diesem Konzept Stadtguerilla war zu lesen, Zitat, die Mehrheit der Linken fürchtet sich vor dem Vorwurf der revolutionären Ungeduld mehr als vor ihrer Korrumpierung in bürgerlichen Berufen. Ihr ist es wichtiger, mit Lukas langfristig zu promovieren, als sich von Blanqui kurzfristig agitieren zu lassen. Zitat Ende. Hinter dieser Agitation gegen die Verwandlung des Marxismus in eine akademische Disziplin verbarg sich das Wissen, dass der Marxismus eben keine Wissenschaft ist, keine Position oder kein Ansatz zur Bereicherung des universitären Pluralismus, sondern eben Kritik, und zwar Kritik, die auf die Abschaffung ihres Gegenstandes zielt. Wenn die RAF und die sonstigen Gruppen des bewaffneten Kampfes auch sonst nichts begriffen hatten, wussten sie im Unterschied zu den Marxologen, die um oder nach 68 massenhaft in den Mittelbau strömten, in den universitären Mittelbau strömten, wussten sie doch, dass es weder historische Gesetzmäßigkeiten noch notwendige Wartezeiten für die Gesellschaft der Freien und Gleichen geben kann. Seit das Kapitalverhältnis in der Welt ist, ist es bereit zur Abschaffung. Im Gegensatz zur DKP nun, im Gegensatz auch zu den ML-Gruppen und im Gegensatz zu den frühen Spontis, die zur selben Zeit als Ulrike Meinhof ihre Schreibmaschine gegen eine Pistole austauschte, zukunftsfroh vor die Fabriktore zogen, um dort die Rosse gemeinsam mit den Proleten zu vertreiben. Im Gegensatz zu all diesen Leuten war die frühe RAF trotzdem nicht besonders optimistisch. Im Konzept Stadtguerilla bezweifelte sie, Zitat, ob es unter den gegenwärtigen Bedingungen in der Bundesrepublik und West-Berlin überhaupt schon möglich ist, eine die Arbeiterklasse vereinigende Strategie zu entwickeln, eine Organisation zu schaffen, die gleichzeitig Ausdruck und Initiator des notwendigen Vereinheitlichungsprozesses sein kann. Zitat Ende. Diese ja mehr als berechtigten Zweifel am revolutionären Willen der Arbeiterklasse, am revolutionären Willen der Massen, hinderten die RAF allerdings nicht daran, ihre dritte programmatische Erklärung vom April 1972 mit der Mao-Parole dem Volk dienen zu überschreiben. Sie hinderten sie ebenfalls nicht daran, der RAF-kritischen Linken schon in ihrer ersten Kommandoerklärung, in der Kommandoerklärung zur Befreiung Andreas Baders aus der Haft, vorzuwerfen, dass sie das Volk nur kaputt machen würden, anstatt das kaputt zu machen, was das Volk kaputt macht. Denn anders als es von der DKP und anders als es auch von den K-Gruppen immer wieder behauptet wurde, hatte die RAF alles andere als Verachtung für die Volksmassen, wie das Herbert Lederer Anfang der 70er Jahre in den marxistischen Blättern behauptet hat, übrig. Auch wenn die RAF im Konzept Stadtguerilla einige Zweifel am revolutionären Willen der Arbeiterklasse anmeldete, auch dann waren das Proletariat und das Volk ihre großen und vor allem ihre zentralen Sympathieträger. Wie schon bei Rudi Dutschke und wie schon bei Hans-Jürgen Krahl, die beide 1967 in ihrem Organisationsreferat, dieses Organisationsreferat ist sowas ähnliches wie der Initiationstext der deutschen Stadtguerilla, und wie also schon Dutschke und Krahl im Organisationsreferat, die in ihrem Organisationsreferat erklärt hatten, dass die Propaganda der Schüsse in der dritten Welt durch die Propaganda der Tat in den Metropolen ergänzt werden müsse, die also schon bei diesen beiden Vordenkern des SDS bei der Link oder die Vermittlung zwischen der realistischen Einschätzung des revolutionären Potenzials der Bevölkerung und dem zukunftsfrohen Optimismus auch bei der RAF, das sogenannte Manipulationstheorem. soll heißen, dass dieses Manipulationstheorem besagt, dass deutsche Volk und sein Proletariat galten als an sich revolutionär und lediglich durch die Springerpresse, durch Konsumterror und durch falsche Bedürfnisse manipuliert. Als Aufgabe der Linken wurde dementsprechend begriffen, Jochen hat das vorhin schon gesagt, das Volk vom revolutionären Subjekt an sich ins revolutionäre Subjekt für sich zu verwandeln. Als Rudi Dutschke dann, also einer derjenigen, die diesen Unfug um 1968 am lautesten verkündet hatten, als Dutschke dann nach dem Anschlag auf sein Leben wieder aus dem Koma erwacht war, schrieb er seinem Attentäter, das war ein rechtsradikaler Hilfsarbeiter mit Namen Josef Bachmann, schrieb Dutschke diesen Bachmann dann auch konsequenterweise Briefe ins Gefängnis und in diesen Briefen versuchte er ihn über die objektive Funktion, die sein Handeln gehabt habe, aufzuklären und in diesen Briefen versuchte er ihn über seine Foto und Dutschke, über seine wahren Interessen aufzuklären und ihm mitzuteilen, dass er das Opfer eines gigantischen Systems von Manipulation geworden sei. Das alles, was ich gerade...
Bitte? Das war der Heilspann, das ist die Briefe geschrieben. Ich kenne die Briefe. Was war der Heilspann?
Ich habe es akustisch nicht verstanden, Verzeihung.
Was war Heilspann, dass Rudi damals diese Briefe geschrieben hat?
Er kann ihm gerne Briefe schreiben.
Ich weiß, der drüber, wie du das formuliert hast. Also.
Ich weiß nicht, ob ich den Vortrag erst zu Ende mache und wir am Ende eine größere Diskussionsrunde beginnen. Ich glaube, das würde dann eher zu anderen Fragen passen, die vielleicht noch an oder den Publikum haben.
Bitte?
Der Raum ist danach frei. Der Vortrag danach fällt aus. Also dieses Manipulationstheorem, oder ich kann das auch gleich versuchen darzustellen, es ist nichts falsch daran, diesen Mann Briefe zu schreiben, es ist nur falsch daran, diesen Menschen als Opfer einer Manipulation darzustellen. Dieser Typ wird dargestellt als jemand, der keinen eigenen Willen hat und der quasi als eine Marionette des Kapitals, hinter dem Faschismus steht das Kapital, diese Dimitrov-Formel ist ja bekannt, den Mann als eine Marionette, als eine bloße Marionette des Kapitals ohne eigenen Willen darzustellen, der im Grunde genommen nicht aus eigenem Antrieb heraushandelt, der nicht aktiv, den er angeblich nicht gehabt hat. Nein, mir geht es darum, dass dieser Mann als Opfer einer Manipulation dargestellt wird. Einer aktiven Manipulation von Leuten, die ihn gegen seine vermeintlich objektiven Interessen, die ihn gegen das, was er eigentlich will, da kommt dieses Wort eigentlich zum Vorschein, gegen das, was er eigentlich will, immun machen und ihn damit auf den falschen Weg lenken. Es geht um aktive Beeinflussung. Dieses Manipulationstheorem ist, wenn man es vereinfacht betrachtet, der Glaube, dass einfach bestimmte Sachen in eine Zeitung geschrieben werden, dass den Leuten das erklärt wird und die das dann glauben. Für diese Leute, die auf dieses Manipulationstheorem, darf ich ausreden?
Okay.
Leute, die auf dieses Manipulationsthema zurückgreifen, ist Ideologie im Grunde genommen nichts anderes als eine geschickt verpackte Lüge. Und genau das hat der Dutschke, diesen Bachmann, dort versucht beizubringen, indem er ihm geschrieben hat, du bist das Opfer einer großen Lüge, du hast dich belügen gelassen von den Leuten und hast im Grunde genommen was gemacht, was du gar nicht wolltest. Dieser Typ, dieser Attentäter, galt als eigentlich Guter, der nur auf den falschen Weg, auf den Irrweg gekommen ist.
Hier sieht sogar die Absolution, ja.
Gut, also das alles, was ich jetzt gerade versucht habe darzustellen, dieses Manipulationstheorem, dieser Glaube eben an das an sich revolutionäre Subjekt und dieser Glaube an eine notwendige Vermittlungsinstanz, das alles ist der Hintergrund, vor dem dann die RAF in Anlehnung an die Wortführer der Protestbewegung davon sprach, den Faschismus aus den Institutionen herauslocken zu wollen. So hatten Dutschke, Horlemann, Peter Schneider, Gaston Salvatore und so weiter, also diese ganzen Leute, die, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, diese ganzen Leute, die 68 als anonymes Autorenkollektiv in der konkreten längeren Text zum bewaffneten Kampf in den Metropolen geschrieben hatten. Diese Leute hatten in diesem Text erklärt, Zitat, erst wenn die manipulative Gewalt der Herrschenden sich in die offene Gewalt zurückverwandelt hat, kann die verinnerlichte Gewalt der Lohnabhängigen sich zur proletarischen Gewalt befreien. Mit anderen Worten, das heißt nicht mehr, als erst wenn der Staat seine Maske der repressiven Toleranz fallen lässt und sich in den faschistischen Unterdrückerstaat verwandelt hat, erst dann erkennen die Arbeiter seinen wahren Charakter und fangen an, sich gegen ihn zu wehren. Hinter dieser sogenannten Entlarvungsstrategie stand im besten Fall, wirklich im allerbesten Fall, ein interessiertes Missverständnis über das Land, dem aus der Roten Armee-Fraktion eine Rote Armee entstehen sollte oder, wie es bei den revolutionären Zellen hieß, die aus einer revolutionären Zelle viele revolutionäre Zellen und dann die Guerilla als Massenperspektive entstehen sollte. Denn der Faschismus, von dem die Gruppen des bewaffneten Kampfes immer wieder gern sprachen, dieser Faschismus war in Deutschland bekanntlich nicht der Faschismus, sondern der Nationalsozialismus. Das Proletariat wurde nicht von der Bourgeoisie unterdrückt, sondern es bewährte sich als Träger des Selbstbewussten, des variablen Kapitals. Und die Deutschen ließen Auschwitz nicht, wie die RAF im April 72 behauptete, widerstandslos über sich ergehen, sondern in Deutschland verschmolzen Mob und Elite zum klassenübergreifenden, das heißt die Klassen in sich negativ aufhebenden Mordkollektiv. Während des deutschen Herbstes dann, als der Ausnahmezustand, den die RAF herbeibomben wollte, als dieser Ausnahmezustand dann tatsächlich kurzzeitig eintrat, erinnerten dementsprechend auch weniger die Vorschläge Alfred Dreggers, Kurt Rebmanns oder Franz Josef Strauß oder auch die damals verabschiedeten Sondergesetze an das Dritte Reich. Die schnell gebildete Allparteienregierung, also der Krisenstab, dieser Krisenstab beschwor zwar den Nationalsozialismus selbst immer wieder, also beispielsweise Egon Bahr erklärte stolz, dass die Mitglieder des Krisenstabes ihr Handwerk bei der Wehrmacht gelernt hätten, wo ihnen beigebracht wurden, sei, Zitat, existenzielle Entscheidungen mit kühlem Kopf zu treffen. Und auch Helmut Schmidt präsentierte den Zweiten Weltkrieg vor ein paar Wochen oder inzwischen vor ein paar Monaten in einem Interview mit der Zeit noch immer als seinen großen Lehrmeister in Sachen Staatsführung. Zitat Schmidt von damals, wir, also die Mitglieder des Krisenstabes, wir waren ja erwachsene Männer und keine Jugendlichen. Strauß hatte den Krieg hinter sich, Zimmermann hatte den Krieg hinter sich, Wischnewski hatte den Krieg hinter sich. Sie hatten ein erhebliches Maß an Gelassenheit bei gleichzeitiger äußerster Anstrengung der eigenen Nerven und des eigenen Verstandes. Der Krieg war eine große Scheiße, aber in der Gefahr, nicht den Verstand zu verlieren, das hat man damals gelernt. Also mit anderen Worten, es war nicht alles schlecht beim Führer. Trotz solcher Referenzen, wie sie sowohl in den Aussagen von Bahr als auch in den Aussagen von Schmidt deutlich werden. Trotz solcher Referenzen an den Nationalsozialismus erinnerten dennoch weniger das Kontaktsperregesetz oder Schmidts Frage nach sogenannten exotischen Lösungsvorschlägen im Krisenstab an den Nationalsozialismus. Der Ausnahmezustand, der damals kurzzeitig eintrat und die kurzzeitige Aussetzung von Grundrechten gehören nämlich zur Demokratie wie der und zu ihrem Rechtsstaat wie der Blitz zum Gewitter. Der Rechtsstaat setzt sich selbst, wie Johannes Anjuli schreibt, als souverän und weist sich in Übereinstimmung mit sich selber als Instanz aus, die zwar die Ordnung, aber nicht die subjektiven, Rechte, die Grundrechte garantiert. Die Verfassung muss mit anderen Worten gelegentlich zu ihrem Schutz, das heißt zum Schutz der Ordnung, die sie garantiert, zum Schutz der substanziellen Dimension der Norm, von der Anjuli spricht, außer Kraft gesetzt werden. Ganz in diesem Sinn gaben weitaus tiefere Einsichten in das Fortleben des Nationalsozialismus als die Protokolle des Krisenstabes, dementsprechend die Szenen, die in den Tagen des deutschen Herbstes vor dem Stammheimer Gefängnis zu beobachten waren. Ich weiß nicht, ob jemand Fernsehberichte aus der damaligen Zeit kennt, das wird inzwischen kaum noch übertragen und werden in der Regel nur die einschlägigen Ikonen dieser Zeit dargestellt, aber wer da die Möglichkeit hat, sollte sich das mal ansehen, während nämlich Strauß, Rebmann und Co. ihre Forderungen nach Internierungslagern, nach Todesstrafe und nach Gegengeiselnahme im Krisenstab erhoben und sich später für die Geheimhaltung dieser Protokolle aussprachen, während sie ihre Aussagen also im kleinen Kreis machten und sich später mehr oder weniger wie nach peinlichen Aktionen in durchzechten Nächten verhielten und das Ganze vergessen machen wollten, erzählten die ganz normalen Deutschen, die sich damals vor den Toren von Stammheim versammelt hatten, nämlich ganz ungeniert, dass sie für ein mordsüchtiger und pogromwütiger Mob waren. Einige von diesen Leuten, und darum sind diese Fernsehberichte von damals durchaus interessant, einige dieser Leute boten der Bundesregierung via Tagesschau ihre Dienste in Sachen Genickschuss, Erschlagen oder Aufknüpfen an, andere verlangten nach Konzentrationslagern, der Herausgabe der Stammheimer Häftlinge oder eben ihrer Erschießung auf der Flucht. Mehr als 50% der Deutschen, das ergab eine Umfrage vom Oktober 77, mehr als 50% der Deutschen forderten in dieser Zeit die Todesstrafe für Mitglieder der Roten Armee-Fraktion. Je deutlicher die RAF diese Distanz zwischen sich und denjenigen zu spüren schien, um die sie sich immer verzweifelter bemühte, umso stärker näherte sie sich ihnen an. Dem Konzept Stadtguerilla, dem schon erwähnten ersten größeren, umfangreicheren Papier der RAF. Im Konzept Stadtguerilla hatte Ulrike Meinhof noch erklärt, dass diejenigen, die glauben, dass der bewaffnete Kampf nach dem Muster von Freikorps und FEME organisiert ist, also zur Erklärung in der Zeitschrift konkret, war kurz vorher behauptet worden, dass es bei der RAF Soldaten gibt, dass es dort Offiziere gibt und dass es auch Liquidierungen gibt. Kurz nach diesem Artikel hatte also Ulrike Meinhof erklärt, dass die Leute, die das behaupten, dass es bei der RAF Soldaten und Liquidierungen gibt, selbst schon das Pogrom wollten. Knapp zwei Jahre später, nachdem die Führungsspitze der RAF unter parteiübergreifendem Beifall dann verhaftet worden war, konnte sich Ulrike Meinhof die Revolution selbst nur noch als ein großes Pogrom vorstellen. Als palästinensische Antisemiten nämlich 1972 in München Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft ermordeten, feierte Meinhof diese Aktion nicht nur als antiimperialistisch, als internationalistisch und als antifaschistisch, sondern Ulrike Meinhof erklärte gleichzeitig, dass die deutsche Linke an diesen Morden ihre politische Identität wiederfinden können. Die RAF war damit dort angekommen, wo ihre Kollegen vom Konkurrenzunternehmen Bewegung 2. Juni aufgebrochen waren. Tatsächlich hat der Jochen hat zwar vorhin gesagt, es stimmt nicht ganz, dass die erste Aktion der Stadtguerilla der Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin war, weil diese Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt auch zeitlich früher lag, weil auch in dieser Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt zahlreiche Elemente der späteren Politik der RAF aufgenommen und vorweggenommen wurden. Ich glaube, er hat damit durchaus recht, aber ich denke trotzdem, dass der Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin trotzdem noch deutlicher als Urszene taugt, die Bezeichnung Urszene der deutschen Stadtguerilla verdient, als die Kaufhausbrandstiftung in Frankfurt. Und ich werde auch kurz versuchen, das noch zu erklären. Zunächst für diejenigen, die das nicht wissen, was damals passiert ist. Meines Erachtens die Urszene oder eine der Urszenen der Stadtguerilla fand nämlich ein knappes halbes Jahr bevor Bader aus dem Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen freigeschossen wurde statt, und das war eben die bereits erwähnte Kaufhausbrandstiftung, sondern eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus, die von einer Vorgängergruppe der Bewegung 2. Juni dort in diesem Gemeindehaus deponiert wurde. Mit diesem Sprengsatz, der pikanterweise dann auch noch am 9. November 1969, also am 31. Jahrestag des Novemberpogroms von 1938 stattfand. Dieser Sprengsatz sollte nach eigener Aussage ein Signal gegen die israelische Politik gegenüber den Palästinensern sein und die palästinensische Revolution unterstützen. Das Datum dieses Anschlags, also der 9. November 1969, also der 31. Jahrestag des Pogroms, war dabei bewusst gewählt worden. In diesem Bekennerschreiben, das damals verbreitet wurde, wurde nämlich erklärt, mit jeder Feierstunde in der Bundesrepublik und West-Berlin wird verdrängt, dass die Pogromnacht heute tagtäglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in den Flüchtlingslagern und in den israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Ausgehend vom Faschismus verfolgten Juden sind selbst Faschisten geworden. Zitat Ende. Das Kalkül dieser Attentäter vom 9. November 1969 ging dabei zwar nicht auf, also der Zündmechanismus der Bombe versagte, trotzdem war mit diesem Attentat meines Erachtens eine Kontinuitätslinie aufgemacht worden, die weitaus deutlicher noch ist als die mit der Kaufhausbrandstiftung aufgemacht wurden. Während beispielsweise oder wegen mir auch mit der Befreiung Baders, die ja gelegentlich ebenfalls als Urszene oder als erste Aktion der Stadtguerilla gilt. Denn im Unterschied zu diesen anderen Sachen wurde die weitere Geschichte des bewaffneten Kampfes im Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus nicht nur vorweggenommen und gespiegelt, sondern im Unterschied zur Badebefreiung fand in diesem Anschlag gleichzeitig alles das zusammen und in einer weitaus deutlicheren Form, beispielsweise als in diesem Kaufhausbrand. Im Unterschied zu diesen Sachen fand im Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus all das zusammen, worauf auch die weiteren Aktivitäten der Stadtguerilla basierten. In diesem Anschlag verschmolzen nämlich genau drei Dinge miteinander. Erstens die antiimperialistische Liebe zu den Völkern, die bei dieser Kaufhausbrandstiftung nur in einer stark vermittelten Weise eine Rolle spielt. Dann zum Zweiten das judenreine Faschismusverständnis der Komintern und zum Dritten eben die wiederentdeckte Begeisterung für Deutschland. Nur im Antizionismus waren die Gruppen des bewaffneten Kampfes nämlich tatsächlich das, was sie immer sein wollten, nämlich die Avantgarde der Bewegung. Nur hier oder anders. Nur hier waren die Gruppen des bewaffneten Kampfes das, was sie immer sein wollten, Avantgarde der Bewegung. Der Unterschied zwischen der legal operierenden Protestbewegung und der im Untergrund kämpfenden Stadtguerilla bestand hier lediglich darin, dass die Stadtguerilla versuchte, die von K-Gruppen, von Palästina-Komitees, von Spontis, Stadtindianern und so weiter vorgebrachten Forderungen in die Tat umzusetzen. Spätestens als die RAF dann Auschwitz in einem Atemzug mit Dresden und mit Hamburg nannte und ihre Bombenanschläge auf amerikanische Einrichtungen indirekt als eine späte Antwort auf die alliierten Bombardierungen deutscher Städte präsentierte, spätestens als sie von einer Kolonisierung der Deutschen durch die US-Besatzer nach dem Krieg sprach und spätestens als auch ihr Konkurrenzunternehmen, die Revolutionären Zellen, erklärten, dass sie ihren Kampf als den eines kolonisierten Volkes, dessen Territorium von der bundesdeutschen Regierung dem US-Imperialismus als Hauptversorgungsgebiet bereitgestellt wurde, betrachten würden, spätestens da konnte man wissen, dass der Kampf der Stadtguerilla, dass der Kampf Stadtguerilla versus Staat nicht viel mehr war als ein Ausscheidungswettkampf um den Titel des besten Patrioten. Diese Kämpfe, die Kämpfe um den Titel des besten Vaterlandsfreundes, sind in Deutschland und das konnte man am deutschen Herbst, das konnte man 1977 sehr deutlich sehen. Diese Kämpfe sind in Deutschland traditionell qualvoll, traditionell blutig und traditionell tränenreich, aber wie Ford schon 85 Mal erklärt hat, langweilig für den, der auf das nationale Prädikat keinen Wert legt. Der Konflikt RAF-Staat verwandelte sich damit, je länger er dauerte, desto mehr in einen Zank unter Brüdern, in einen Familienstreit. Ich bin damit am Ende angekommen und ich hoffe, ich habe nicht allzu lang gesprochen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für eine Diskussion. Ja, gibt es Fragen, Kommentare, Hinweise, Ähnliches an den Jochen oder an mich?
Ja, ich habe eine Frage. Ist das als grundsätzlichen Weg zu verstehen oder als Polemik?
Er möchte, ich hätte gerne den Unterschied erklärt gehabt, aber der Jochen macht das.
Alles andere als... Frage, deswegen wollte ich jetzt unbedingt das selber sagen. Für mich ist der Janis auch nicht, also es geht einfach ganz einfach, ne? Sich nicht polemisch zu verhalten, hieß es, sich ganz unsachlich zu verhalten. Der Gegenstand erfordert an sich selbst eine polemische Behandlungsweise, will er sachlich behandelt werden. Und das kann man etwa an dem, was du am Schluss mit dem Kampf gegen den US-Imperialismus ausgeführt hast, da kann man ja sehen, dass also das große Anathema der ganzen RAF-Geschichte und der ganzen, die heute solidarisch kritisch über die RAF schreiben, ist ja die Frage, wie konnte aus dem Horst Mahler das werden, was aus ihm geworden ist. Also Horst Mahler, der immerhin neben der Meinhof, ne, als der großen zentralen programmatischen...
Bitte? Weil er jetzt recht ist.
Nein, er ist auf eine faschistische Weise Nationalist geworden. Vorher war er auf eine bolschewistische Weise Nationalist. Und der Übergang vom Bolschewismus zum Nationalbolschewismus, der ist historisch immer schon sehr fließend gewesen. Interessant ist ja, ne, und das ist also, dass der Maler keineswegs jemand war, der von links nach rechts gegangen ist, sondern dass der Maler in den frühen 50er Jahren bereits in Nazi-Zusammenhängen organisiert war, dann scheinbar links wurde in dem Maße, wie die Linke nationalistisch wurde und etwa für die Wiedervereinigung, gegen die Wiederbewaffnung, gegen die Atomrüstung auftrat. Ne? Da hat sich Mahler überzeugt, dass die Linke der bessere Agent ist des nationalen Interesses. Und das ist ja die Politik Politik der proletarischen Wiedervereinigung von unten, ist die Politik der illegalen KPD nach ihrem Verbot 1956. Wenn man sieht, was die SED und die KPD damals produzieren, ne? Das ist so etwa Deutschland als proletarische Nation kämpft gegen den Schandfrieden von Versailles, so wie es in den 20er Jahren war. Und dass die Ulrich Meinhof, ne, der KPD im Untergrund beitritt in der Phase nach 56, also in der Phase ihres zunehmenden Nationalismus, ist typisch. Das heißt also, die linke Meinhof und der rechte Mahler treffen sich, ne, im Zeichen eines übergreifenden proletarischen Nationalismus oder eines Kampfes für das Recht der proletarischen Nation. Um das zu reflektieren, ist es interessant zu lesen, was der Maler heute über die RAF schreibt. Der Maler hat ja nicht aufgehört zu schreiben, und ich habe da auf seiner Homepage einen Artikel gefunden über die Frage, soll man die RAF amnestieren. Ne? Und da sagt er etwas sinngemäß, ne? Die RAF war eigentlich nur der Waffen-SDS. Es gab einen Waffen-SDS und einen Theorie-SDS. Der Theorie-SDS war der Dutschke als eine Art wiedergeborener Führer, und die RAF war der Waffen-SDS, und beide waren sich eben in dem Interesse einig, ne, eine nationale Befreiung herbeizuführen. Und ich habe jetzt den Artikel gefunden, ich lese gerade mal vor, Horst Mahler, jetzt dieses Jahr im April 2007 zu der Christian-Klar-Debatte. Da heißt es also hier, die Entstehung der RAF ist nur zu verstehen, wenn man den Symmetriebruch zwischen den Nachfolgerorganisationen des SDS betrachtet. Während in den Formationen des Theorie-SDS die Denkungsart der mitteldeutschen Revolutionäre bestimmen blieb, verengte sich die Sicht im Waffen-SDS, die bald als RAF bekannt geworden ist, auf westdeutsche Erfahrungen. Bestimmt wurde diese Sichtweise von der Nazi-Kinderfraktion aus gehobenen Kreisen der BRD, die an wichtigen Einschlussstellen in Wirtschaft mit der Besatzungsmacht kollaborierten. Die RAF war der bewaffnete Aufstand der Kinder der westdeutschen Kollaborateure gegen ihre Väter. Diese Kinder wurden geschüttelt vom Ekel vor der nationalen Ehrlosigkeit ihrer Väter, die sich zu willfährigen Komplizen viel größerer amerikanischer Verbrechen herabwürdigte, statt, wie das vietnamesische Volk, einen Befreiungskampf gegen Amerika zu führen. Zur tragischen Symbolfigur dieser ganzen Gefühlslage wurde der sehr bedauernswerte Hans-Martin Schleyer, ein zum westdeutschen Arbeitgeberpräsidenten herabgekommener ehemaliger SS-Mann. Das ist der aktuelle Kommentar, von Mahler zu der Entwicklung der RAF, und das Thema, ne, Kampf gegen die Kolonisierung Deutschlands durch die Supermächte, ne, ist das Thema, das den Mahler mit der Meinhof in den 50er Jahren in diese ganze, also in den Umkreis der illegalen KPD führte, dass die Meinhof in den frühen 60er Jahren in diese grauenhafte deutsche Friedensunion führte, was so eine Art erster deutscher Ökopazifismus war, wo die Stiefmutter von der Meinhof, die Renate Riemek, eine führende Funktion hatte. Ne? Und das ist der Grund, warum Mahler zur RAF geht. Das heißt also, die RAF war eine nationalrevolutionäre Organisation, wo ihre Deutung als bolschewistisch oder nationalistisch vollkommen wurscht ist, solange es nationalbolschewistisch war. Und das trifft sich eben sehr gut damit, ne, dass die gesamte Faschismus-Auffassung der RAF, ne, eine einzige Verdrängung, Abspaltung und Verleugnung der Massenvernichtung ist und damit eine Seligsprechung des deutschen Volkes vor der Verantwortung in dieser Sache. Und ein letztes Zitat vielleicht noch. Man kommt halt bei diesen Sachen, weil es so unglaublich ist, auch aus dem Zitieren leider gar nicht so richtig raus, gell? Ne? Dass die Meinhof gesagt hat, Zitat, der Antisemitismus, 1972 hat sie das gesagt, ein Prozess, der Antisemitismus ist seinem Wesen nach antikapitalistisch. Mit der Ermordung von 6 Millionen Juden wurde die Sehnsucht der Deutschen nach Freiheit von Geld und Ausbeutung mit ermordet. Antisemitismus dem Wesen nach antikapitalistisch. Und das ist neben der ganzen Widerlichkeit dieser Aussage, ist es eben auch eins. Es ist der klassische Standpunkt der deutschen Arbeiterbewegung zum Antisemitismus seit August Bebels Erklärung von 1890 auf dem Parteitag der Sozialdemokratie. Es ist die klassische Haltung der deutschen Arbeiterbewegung, den Antisemitismus als einen Sozialismus der dummen Kerle und als einen nur verschobenen antikapitalistischen Effekt zu erklären. Und wer das eben tut, ne, der kann in keiner Weise für sich reklamieren, auf der Höhe der Zeit zu sein. Für den ist die jeweilige Zeit nur ein Vorwand für allfällige Projektion. Ich glaube, dass dann auch klar ist, also warum man dem nur polemisch antworten kann. Natürlich könnte man sich fragen, die RAF schlägt eine militärpolitische Strategie vor. Aber jeder weiß, dass die RAF niemals irgendwelche militärwissenschaftlichen Erfahrungen der europäischen Aufstandsbewegungen seit Auguste Blanqui, seit der Pariser Kommune, seit dem französischen Bürgerkrieg verarbeitet hat. Sie haben immer nur verarbeitet die Erfahrung von Bauernrevolutionen, nie von proletarischen Revolutionen. Also schon rein militärwissenschaftlich betrachtet, könnte man sagen, das ist unter dem Niveau eines ersten Semesters, das ja erstmal die Erfahrung der Klassenkämpfe von 1819, der Roten Ruhrarmee und was weiß ich, aufnimmt und nicht gleich die Sache verschiebt auf Maos Rote Bauernarmee und mit taktischem Geschick den Tigerberg erobert und diesen ganzen Märchenwald, der da aufgezogen wird mit den Räubern von Lian Shangmoor und ähnliche Geschichten, ne, sondern dass das schon militärwissenschaftlich unter aller Sau ist und sozusagen im Ansatz daneben sein muss, selbst als militärische These.
Also mal kurze Anmerkung zu Einleitung machen. Erste, ich bin mit der Argumentation über die Rolle des Antisemitismus einverstanden. Und es ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel in nicht nur Deutschland, sondern international, dass der Stalinismus von Anfang an den Antisemitismus sehr stark benutzt hat, in seiner Politik zu instrumentalisieren. Wobei, ich glaube, ich möchte trotzdem sagen, dass ich glaube nicht, dass die Arbeiterbewegung zur Zeit von Paulus Leben antisemitisch war. Auch wenn es richtig ist, dass uns diese Gefahr zu schätzen hat. Das ist zu schätzen? Okay, aber und eine zweite Anmerkung ist, du hast in deiner Einleitung von den Rätekommunisten gesprochen, von Hanna Kürk und Kai Brendel. Und ich glaube, dass das, was die Redekommunisten damals gesagt haben, was die 60er, 70er Jahre sind, ist das eigentlich wichtige und zukunftsweisende Ereignis Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das war nicht die RAF, das war nicht die Studentenbewegung oder die Grünen, sondern es war das Wiederaufkommen von wilden, illegalen Streik der Arbeiterschaft auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, ja, die auch gegen außerhalb der Gewerkschaften und gegen die Gewerkschaften gerichtet waren, die heute meistens gar nicht mehr bekannt sind. Ne? Ich glaube, in der heutigen Zeit, wo es immer mehr Verarmung gibt in der ganzen Bevölkerung weltweit, wenn wir Unzufriedenheit, dass es wichtig ist, auf diese Erfahrungen zu kommen, ja, die Erfahrungen der Streitbewegungen der 60er, 70er Jahre, um für heute, für morgen auch zu lernen. Ne? Deswegen ist auch ein wichtiger Hinweis auf diese Sichtweise der Rätekommunisten.
Also ich finde das, ich weiß nicht, ich würde dem auf gar keinen Fall zustimmen, weil obwohl es stimmt, dass der Rätekommunismus, ne, der radikalste und vernünftigste Flügel der alten Arbeiterbewegung ist, und das sieht man ja in der Weise, wie Pannekoek die Kritik Rosa Luxemburgs an entstehenden Staatskapitalismus in Osteuropa aufnimmt, ne, das will niemand bestreiten, aber ne, der Rätekommunismus ist in Sachen des Begreifens der tödlichen Bedrohung der Juden durch den Antisemitismus. Genauso blind und genauso unbelehrt wie alle anderen Fraktionen, wie die Trotzkisten, Linkssozialisten, unterscheiden sich überhaupt nicht. Und es ist sehr traurig und tragisch feststellen zu müssen, dass Anton Pannekoek in seinem letzten Lebensjahren, ne, nach 45, eine Bilanz schreibt der Arbeiterbewegung für einen Neuanfang. Das Buch heißt Die Arbeiterräte, immerhin 800 Seiten Text auf Holländisch geschrieben, die Bilanz der Rätekommunisten für den Zweiten Weltkrieg und die Zukunft. Und dass in diesen 800 Seiten mit keinem Wort auf die Massenvernichtung der Juden auch nur reflektiert wird. Es wird an einer einzigen Stelle dieses 800-seitigen Werkes über Antisemitismus gesprochen. Und wie wird darüber gesprochen? Indem die August-Bebel-Resolution der SPD von 1890 zitiert wird. Das ist der intellektuelle Bankrott der Rätekommunisten, ein Bankrott, der nicht ihr Spezielles ist, der den Trotzkismus etwa und den Linkssozialismus, könnte man ähnliche Quellen anführen. Ne? Das ist der komplette Bankrott, ne, der alten Arbeiterbewegung und ihres Denkens, so wie es sich in einer bestimmten Vorstellung von Kapitalismus ausdrückt, einer Vorstellung, die eher aus dem Frühsozialismus kommt, als aus der entfalteten marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Lass mir sagen, die eher meint, das Kapital sei eine Art Selbstentfremdung der gesellschaftlichen Arbeit. Die Arbeit sei es, die sich in das Kapital hineinentfremdet hat. Und das ist nicht Marx, das ist Proudhon, das sind die frühen Sozialisten, das ist Weidling. Das Besondere der Kritik der politischen Ökonomie fängt erst dort an, wo gezeigt werden kann, dass das Kapital keine Selbstentfremdung der Arbeit ist, sondern sich aus eigenem reproduzierenden, Marx sagt, nennt es automatisches Subjekt. Und das begründet eine ganz andere Kritik, so dass man fast sagen könnte, es gibt zwei Zeitalter der Kritik. Ein Zeitalter ist der Marxismus der klassischen Arbeiterbewegung, und durch deren Versagen praktisch und theoretisch vor dem Nazifaschismus ergibt sich dann ein Materialismus statt einem Marxismus, ein Materialismus, der in gewissen Ahnungen, Antizipationen, Ausarbeitungen eben zum ersten Mal im Denken von Adorno und Horkheimer als der einzigen marxistischen Strömung, wo von Anfang an die Reflexion auf die Massenvernichtung substanziell ist und nicht nur eine Fußnote. Und dass die RAF, ne, voll in diesen marxistisch-leninistischen, also könnte man sagen, also konterrevolutionären Arbeiterstil hineingehört, sieht man eben genau in solchen Sätzen wie von Meinhof, Antisemitismus sei Antikapitalismus. Das ist, wenn es nicht sogar eine Legitimation ist, des Massenmordes, auf jeden Fall die völlige Unfähigkeit, sich mit den historischen Resultaten des Nazifaschismus auseinanderzusetzen. Und wie will man in einer Gesellschaft wie der deutschen Revolution machen, wenn man noch nicht einmal ihre elementare Bestimmung als postfaschistisch aufnimmt und zeigt, dass diese Gesellschaft nur so sein kann, wie sie ist, weil sich Kapital und Arbeit im Raubkrieg nach außen und im Vernichtungswerk an den Juden nach innen so sehr verschmolzen haben, dass sie tatsächlich das, was die Nazis als Volksgemeinschaft am Anfangs als nur als Ideologie behauptet haben, nachher tatsächlich als klassenlose Klassengesellschaft realisiert haben. Und damit ist es nach meiner Auffassung ein für allemal vorbei, einen irgendwie gearteten Appell an proletarische Interessen für revolutionär zu halten. Heutzutage ist der Appell an proletarische Interessen entweder offen reaktionär, wie bei der MLPD oder solchen ähnlichen Gruppen, oder aber er ist eine Methode, ne, der Abschottung der Vergangenheit, eine Methode der Wiedergutmachung der deutschen Arbeiterklasse, die mit dem Faschismus nichts zu tun haben soll. Und da ist die RAF, ne, gerade wegen der Popularität ihrer Aktionen, ne, an diesen neudeutschen Verblendungszusammenhang einfach ganz zentral beteiligt. Man könnte die Sache mit dem Antisemitismus und vor allen Dingen auch Antizionismus der RAF, es ist ja nicht so, dass der Antizionismus was anderes wäre als der Antisemitismus, wie einem viele einreden wollen, etwa in einschlägigen DKP-Broschüren oder so, oder in einschlägigen Broschüren in dieser obskuren Gruppe von Sophisten namens Gegenstandpunkt, ne? Sondern dass also der Antizionismus einfach nur die außenpolitische, geopolitische Darstellung des Antisemitismus ist. Und dass das eben der Anfang ist. Und es ist, finde ich, um zum Schluss zu kommen, eben interessant oder traurig, ne, dass Ulrike Meinhof, obwohl sie in der KPD war, einen vernünftigen Artikel schreiben konnte über Israel zum Sechstagekrieg, der bis heute die Freunde Israels, heißt der Artikel da konkret, der bis heute mit gutem Grund als ein ganz wichtiges, vernünftiges Dokument gelesen wird, als eine ganz hellsichtige Sache, wo gesagt wird, ne, die Solidarität mit Israel ist für die Linke schlichtweg unverzichtbar, will sie eine Linke sein und nicht zur Konterrevolution überlaufen, dass sie diese eigene Erkenntnis nicht nur nachher in dieser Erklärung, die du ansprachst, am 20. September verraten hat, sondern nicht einmal sich Rechenschaft gegeben hat über diesen Verrat. Sie hat es einfach getan. Und das ist eben in Deutschland immer so, man tut etwas, ne, die Begründung gibt man später vor Gericht und behauptet dann nachher, man habe es nicht oder anders gemeint. Das ist niederschmetternd. Deswegen deswegen hat sich die kritische Theorie in Gestalt Adornos, ne, 69 von der Studentenbewegung abgewandt, verächtlich abgewandt in Adornos Aufsatz Marginalien zur Theorie und Praxis, wo er auf 20 Seiten eine Bilanz zieht der Studentenbewegung und irgendwie sagt, das sind alles Leute, die nicht denken wollen und trotzdem, die nicht denken wollen, trotzdem handeln wollen. Was herauskommen wird, ist einfach nur leninistischer Pfusch. Und da hat er recht gehabt. Da hat dieser abgehobene Philosoph Adorno, wenn ich mal so sagen darf, recht gehabt.
Mal davon abgesehen, dass...
Ich das mich nicht interessiert, ne?
Mal davon abgesehen, dass es zu jeder Zeit zu Kommunismus kommen kann, wie bei Rolf Mahler, und dass das noch lange kein Beweis dafür ist, dass die RAF in irgendeiner Weise rechtsradikal war, habt ihr jetzt anfangs sehr oft von solidarischer Kritik gesprochen, in Bezug auf die RAF und die Linke. Und die Kritik habe ich jetzt gehört. Sei es nun irgendwie, dass der Marxismus schlechthin als Antizionismus dargestellt wird, oder sei es nun, dass die RAF durch gewisse Schriften, wie gesagt, als rechts dargestellt wird. Wo ist denn der solidarische Streit?
Das hängt, also wenn, es wäre interessant gewesen, etwas lesen zu dürfen, wo sich Ulrike Meinhof über die Figur dieses Johann Georg Elser äußert. Den Text gibt es nicht. Auf Johann Georg Elser wird auch in keiner einzigen Schrift wird der RAF jemals Bezug genommen. Warum ist das so wichtig? Weil der Elser, ne, als ein völlig vereinzelter Einzelner beschlossen hat, ne, Hitler zu ermorden und in Hitler die gesamte deutsche Staatlichkeit kurz vor dem Krieg zu liquidieren. Er brauchte kein Zentralkomitee dafür, er brauchte keinen Marxismus-Leninismus dazu, der hätte ihn daran eher gehindert. Ne. Er hat es getan und hat als Einzelner in seiner Einsamkeit seine Einsicht nicht für Wahn, für Projektion, für Idiosynkrasie gehalten, sondern hat die gesellschaftliche Objektivität seiner eigenen Erkenntnis akzeptiert und praktiziert. Das ist an sich das grundlegende Problem der Verantwortung Einzelner als Einzelner in einer gewaltigen historischen Situation. Da koppelt sich hinein, wenn man so will, das Existenzialismus-Thema. Elser war überhaupt kein Existenzialist, der hatte auch Gott sei Dank keinen Sartre gelesen, das hat es wahrscheinlich auch nicht getan, ne? Aber man kann es ja als Existenzialismus fassen, sowas, der Einzelne für sich. Und überall dort, und solche Momente gibt es in den Schriften der RAF, ne, wo dieses ganze Ableitungsblabla und dieses ganze Mao-Zitieren und das ganze proletarische Kaisergedöns mal für Augenblicke gelassen wird. Ne, da sieht man, ne, dass sie in einer Situation abgrundtiefer Einsamkeit sind, der sie aber nicht standhalten, sondern der sie ausweichen durch Rationalisierung, indem sie sich auf eine höhere Instanz, Mao, den Klassenkampf und all so ein Quatsch, ne, berufen, um eine höhere Ermächtigung zu haben, um sich sozusagen in ihrem Denken und Tun nicht so einsam zu fühlen. Der Einsamkeit standzuhalten, das ist das Grundproblem einer jeden Kritik, die praktisch oder theoretisch auf Wahrheit geht. Nachher, als sie dann wirklich radikal vereinsamt waren in der Isolationsfolter, wo sie als einzelne, ne, als einzelne Körper, ne, oh, danke schön, also wo, nachher in der Isolationshaft, wo sie wirklich vereinsamt waren durch äußeren Zwang, ne, hätten sie die Situation wieder einholen können. Aber was haben sie getan? Sie haben die ganze Sache politisch aufgeladen, rationalisiert, psychologisiert. Am Ende also, denke ich, kommt das raus, was am Anfang war. Es gibt ja so ein grauenhaftes Buch aus dem Psychosozialverlag, nach dem bewaffneten Kampf, da haben sich 13, 14 ehemalige Raffler der kollektiven Psychotherapie unterzogen und haben ihre Sachen dokumentiert, ne? Das ist auch von authentischen Menschen wie beim Ponto die Rede und überhaupt von sehr viel Psychoschmus. Da kommt aber auch ab und zu durch, ne? Wie kann ich das Resultat meines Denkens begründen, wenn nur ich es bin, der es sagt? Also, das ist die Grenze zwischen Ermächtigung, Rationalisierung, Ableitung und aber Ahnung der vollendeten Einsamkeit, ne, und dem Versuch vielleicht, also das zu erfassen, aber eben doch wieder auszuweiten.
Wenn diese zusammenfassen, was du gerade sagst, ihr habt keine solidarischen Gefühle mit der Welt, sondern praktisch nur Kritik. Also der anfangs genannte Satz, solidarische Kritik, die ihr üben wollt, könnt ihr nicht erfüllen, weil ihr praktisch nur die Kritik habt.
Nein.
Und auch keine dialektische.
Na, Dialektik weiß ich nicht. Also Dialekt.
Nein.
Also ich meine, das ist schade, es ist auch in dem Buch gibt es hier ein paar Reflexionen über die Sache mit dem Johann Georg Elser mit dem Plattentäter, wo das hoffentlich etwas deutlicher dargestellt ist, als ich das jetzt so vielleicht gerade formulieren kann. Ne? Aber gemeint ist doch, ne, wie kann ich mich der Wahrheitsfähigkeit meines der Wahrheit der Resultate meines Denkens versichern, ne, ohne eine äußere Bestätigung, ohne indem ich sage, ich denke im Auftrag der internationalen Arbeiterklasse. Ne? Also wie kann ich die Wahrheit des Denkens aus dem Akt des Denkens schöpfen? Das ist die Grundfrage nebenbei des Adornoschen Denkens als Denkens gegen die Vermassung und gegen die falsche Kollektivierung. Kein Wunder, dass die Meinhof als halbgebildete Stalinistin die kritische Theorie abgespalten hat. Die kritische Theorie hätte genau die Frage aufgeworfen, die sie hätten beantworten müssen für den bewaffneten Kampf, um ihn dann entweder wie Elsa zu führen oder ihn auch bleiben zu lassen, je nachdem. Ne? Darin hätten sie ihre Freiheit erobert und wären dann kritikfähig geworden. Aber die RAF hat es geschafft, sozusagen unter dem Niveau noch der gutwilligsten Kritiker, also von mir, zu bleiben, ne, und sich als kritikfähig darzustellen. Und das sehen halt diese bürgerlichen Historiker wie die Ditfurth, die ahnen das instinktiv. Deswegen stellen sie die Ditfurth als ein Familientier, dar und widmen den Meinhof'schen theoretischen Programmerklärungen kaum mal 3-4 Seiten in diesen dicken Schinken. Ne? So wird aber der Punkt der Subjektivität, der in jedem Denken steckt, hat ja, wir haben eben gesagt, mit dem Beispiel mit dem Bachmann, ne? In jedem noch so ideologisch verblendeten Denken steckt die Subjektivität der letzten Entscheidung, die beim Einzelnen liegt und damit gewissermaßen das anthropologisch unzerstörbare Moment der Freiheit, dass man in Theorie und Praxis inne werden muss. In diesem Kontext würde ich sagen, es ist eine kritisch-solidarische Kritik, weil ich ja auch, weil wir ja auch in dem Buch, ne, ausdrücklich gesagt haben, ne, wir finden die Rede der RAF, ne, davon, die Charaktermasken seien Schweine, nicht nur nicht falsch, also richtig. Ne? Was wir kritisieren ist, dass die RAF den Schweinecharakter der Charaktermasken nicht materialistisch genug begründet haben. Ne, guck mal, es ist ja so, wenn ich mal Passage vorlesen darf, soll ich oder nicht?
Ja.
Ne? Ne? Also eine meiner Lieblingspassagen hier in dem Buch. Ne? ist die Sache, dass eben allseits gesagt wird, ne, es sei ja entmenschlichen und ahuman, wenn man also immer von links aus und von der RAF aus die Politiker als Schweine bezeichnet und so weiter. Ne? Und dann ist es aber so, dass dann die bürgerliche Öffentlichkeit in eine Reihe von Widersprüchen verwickelt. Ich zitiere gerade mal hier. Wie kann es sein, dass die bürgerliche Öffentlichkeit, etwa in der Form der Welt am Sonntag, das Himmelschreien perverse der RAF einerseits darin findet, dass die Menschen als Schweine bezeichnete, das heißt, Zitat Welt, den Funktionsträgern des Systems ihr Menschsein abgesprochen hatte, Zitat Ende, während sie andererseits wenige später im Wirtschaftsteil der gleichen Ausgabe der Welt am Sonntag ein Porträt der VW-Charakter Maske Pirch unter der Schlagzeile Der geborene Keiler druckt und berichtet, der heiße sich Puterstolz selbst, ein Zitat, ein Wildschwein, Zitat Ende, und habe sich, Zitat, der Abwehr von Fressfeinden verschrieben. Und die FAZ vom gleichen Tag führt zum soziologischen, dem psychiatrischen Befund hinzu, Piech sei ein Besessener. Ja, was nun? Darf man Piech das Schwein nennen, das er ist und das er sich selbst schimpft? Schleiert das, dass er war? Zweifellos. Es ist dies nach Marx eine substanzielle Einsicht der Gesellschaftskritik. Wer seinen Beruf wie seine Berufung, seine historische Mission, schreibt die Welt über Piech, ins Management von Ausbeutung und Herrschaft setzt, ist nur entindividualisierte Funktion, eine Marionette, dekoriert mit Charakterfetzen. Samt und sonders besteht das, was der Elite an Entschlusskraft und Führungswillen nachgerühmt wird, in derart tierischen Eigenschaften, dass es der Saugraus. Am Ende ist jeder der Agente, wie etwa die Bunte an König Juan Carlos lobt, Zitat, ein großartiger und verantwortlicher Mensch mit tiefen und echten Emotionen. Ne? Also die RAF hat vollkommen recht mit der Bezeichnung. Und das Merkwürdige ist ja, ne, dass die bürgerliche Öffentlichkeit ihre Spitzenagenten selber mit solchen naturalen Qualitäten belegt. Da könnte man jetzt sehr viel zitieren. Ne? Dass man aber, indem man von Charaktermaske spricht, ne, auch sehen muss, dass das Schießen auf eine Charaktermaske in jedem anderen als einem nationalsozialistischen Zustand dazu führt, ne, dass am Ende nicht eine Charaktermaske tot auf der Straße liegt, ne, sondern der nette Mensch Hans-Martin von nebenan, ne, oder der liebe Jürgen, der ein Freund von Herbert Karajan ist und auch ansonsten ein Kunstliebhaber. Ne? Das heißt also, dass das Verhältnis, ne, von sozialer Funktion und stofflichem Träger, von Körper, ne, in der bürgerlichen Gesellschaft so ist, dass es also anders ist als im Nazifaschismus. Bei Hitler, ne, musste der barbarische Charakter des Gesamtsystems des Faschismus in der konkreten barbarischen Gestalt eines Teppichbeißers, Vegetariers, Nichtrauchers, Antialkoholikers, Hitler dargestellt werden. Also die objektive Barbarei des Systems musste sich darstellen einer barbarischen Person. Da war Charaktermaske und stofflicher Träger in diesem Sozialsystemfaschismus untrennbar verschmolzen, sodass die Ermordung Hitlers, ne, das lässt überzeugen, dass die Ermordung Hitlers, ne, den Zusammenbruch des Systems als Nazifaschismus, statt der Überführung in die Militärdiktatur, aber Zusammenbruch als Nazifaschismus bewirkt hätte. Das war ja gerade die Ratio des Attentats von Elsa, dass er gesehen hat, das ist nicht nur, wie die Marxisten sagten, ein Agent einer herrschenden Klasse, sondern der Mann ist der Inbegriff dieses spezifischen Herrschaftsvernichtungs- und Kriegsführungssystems. Und insofern denke ich halt, ne, das halte ich für eine solidarische Kritik. Ich würde niemals auf die Idee kommen, ne, in den Ton von Leuten einzustimmen, die mit diesem Vulgär-Humanismus, so wie es etwa dieser Sirene Claudia Roth eigentlich ist, ne, also das alles ganz furchtbar finden. Die Claudia Roth ist ja selber ein Beispiel dafür, ne, was eine Charaktermaske ist. Und noch ein letztes Zitat, was mir sehr am Herzen liegt. Also man muss ja immer wieder, man sollte eben immer Memoiren lesen, wie das von Peter Haas und diese Geschichten. Ne. Und hier ist ein Zitat aus dem Buch von Corinna Ponto, die hat so Angehörige von Angehörigen der Opfer der RAF interviewt, in dem dicken Band. Ne. Da sagt sie, die RAF hat immer nur Menschen umgebracht, die ein eigenes, ernsthaftes Anliegen hatten, sich für eine gerechtere Welt zu engagieren. Also die Raff hat, wenn man so will, die Raff hat Albert Schweitzer umgebracht, die Raff hat Mutter Teresa, also so, ne? Ja. Die Raff hat Menschen umgebracht, die ein ernsthaftes Anliegen, aber Peter Harz muss leben und Claudia Roth auch. Und, also, ich finde das ein kritisch-solidarischer Umgang mit dem von der Raff aufgeworfenen Thema. Es wäre ja schön, ne, wenn der Schleier wirklich ein jenseits der Charaktermaske und jenseits seiner historischen Prägung wirklich ein unverwechselbares Individuum gewesen wäre. Aber wenn man die wunderbare Biografie von dem Blutfachmeister liest, das ist die neueste Schleierbiografie, ne? Ich meine, der Mann war von Anfang an jemand, ne, der sein Fleisch dem Staatszweck zur Verfügung gestellt hat, ne, als stofflicher Träger schon 33 und vorher. Ne. Und da habe ich nicht nur kein Mitleid, sondern ich betrachte das eben so, der Blitz schlägt ein, wo er will. Es ist bislang nicht gelungen, das irgendwie groß zu manipulieren, wenn der Blitz beim Schleier einschlägt, ja, ich meine, soll man recht sein. Und so muss man es behandeln. Und ich finde in dieser quasi Naturwissenschaft, nach dieser naturwissenschaftlichen Seite der Betrachtung, ne? Tja, ne? Was kann man dazu sagen? Die einen haben Staublungen, die anderen werden bei überqueren der Straße überfahren. Ne? Das ist halt das Risiko des Lebens. Ne? Die Frage ist nur, warum ist, wenn die Staatsagenten sind, warum der Hype? Ne? Und der Hype kommt meines Erachtens nur aus einem, kann man verstehen, wenn man bestimmte Vorstellungen hat von dem, was eine bürgerliche Staatlichkeit ist, die nichts zu tun hat mit einer Diktatur des Finanzkapitals hinter der öffentlichen Kulissen. Ne?
Gut, gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, dann reden wir so lange, oder dann redet der Jochen so lange, bis niemand mehr drin ist.
Das ist sowas von gemein von dir? Also.
Nein, dann tue ich, dass das niemand mehr drin ist. Ich habe nämlich nochmal so eine Stelle. Ich habe ja gerade gesagt, dann rede ich so lange, bis niemand mehr da ist. Ich habe auf jeden Fall noch mal eine Stelle rausgesucht, von der Jochen vorhin gesprochen hat.